Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Heute mit Anne-Françoise Weber. Herzlich willkommen zu dieser Religionssendung aus Dortmund, wo gerade der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag zu Ende gegangen ist.
Ich ärgere mich maßlos, wenn der Kirchentag in die Schublade ganz links gesteckt wird. Oder wenn die neuen Nazis von grün versifft sprechen. Ich ärgere mich über all diese Einordnung, weil der Kirchentag, nach meiner Wahrnehmung zumindest, eine konservative Veranstaltung ist. Es geht auf Kirchentagen um Werte, um Heimat und vor allem um unsere innere Heimat. Und diese Heimat ist für viele von uns unser Glaube.
So Kirchentagspräsident Hans Leyendecker über dieses Protestantentreffen. Seit Mittwochabend haben hier 80.000 Dauerteilnehmer und 41.000 Tagesgäste in rund 2.300 Veranstaltungen gefeiert und gebetet, aber vor allem über Glauben, Leben und Politik geredet. All das stand unter dem Motto, was für ein Vertrauen. Und wir wollen jetzt in dieser Stunde Religionen im Deutschlandfunk Kultur Bilanz ziehen und schauen, wie das funktioniert hat. Ob der Kirchentag zumindest für die evangelische Kirche so eine Art Demokratiewerkstatt sein kann und wie er in Dortmund angekommen ist. Ein häufiges Bild vom Kirchentag, das sind große Messehallen, in denen Teilnehmer auf Papphockern sitzen und prominenten Rednerinnen auf der Bühne lauschen. Aber das Konzept hat sich doch ein bisschen überlebt. Die ganz großen Podien ziehen nicht mehr so viele Leute und es sind mehr kleine Formate gefragt, wo die Teilnehmenden selbst etwas machen können. Deswegen gab es bei diesem Kirchentag nicht nur Angebote zum Eislaufen oder zum Klettern, es gab auch Planspiele, Barcamps und ein ganzes Haus nur für Workshops. Kirsten Dietrich war dort für uns unterwegs.
Sobald die Moderationsteams jetzt das Gefühl haben, dass es losgehen kann, sind sie frei, das zu entscheiden. Ich ziehe mich ab dieser Stelle zurück. Viel Spaß.
34 Menschen sitzen um zwei Tische. Mit der Wahl des Platzes haben sie eine Rolle bekommen. In den nächsten 2 Stunden sind sie Kita-Leiterinnen oder empörte Eltern oder Landfrauen unter Rechtsextremismusverdacht und sollen sich einigen. Wer darf künftig den Kindergartenkindern im fiktiven Severdingen das Mittagessen kochen?
Planspiele sind eine tolle Methode, um Leuten verschiedene Sichtweisen und verschiedene Interessen zu verdeutlichen. Das heißt, es ist sehr viel leichter, mit Planspielen Menschen das näher zu bringen und das auch erfahrbar zu machen, als wenn man das einfach nur auf irgendeine andere Art und Weise vorträgt. Und ich glaube, weshalb das hier beim Kirchentag auch so gut ankommt, ist, dass es einfach sehr viel Spaß macht, auch für die Teilnehmenden.
Alexander Kuschel von der Organisation Planspiel entwickelt und organisiert für den Kirchentag Planspiele. Seenotrettung im Mittelmeer, Unternehmensethik, MeToo, fast jedes Thema lässt sich so bearbeiten. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer übernimmt die Rolle einer Konfliktpartei und die treffen dann in einer Sitzung zusammen.
Zusammen mit meiner Kollegin Frau Mazzetti werden wir heute das Ganze moderieren und uns der Frage stellen, wohin es gehen soll mit den Landfrauen aus Severdingen. So, ob das Angebot angenommen werden kann.
Diese Landfrauen bieten nämlich ehrenamtliche und dringend benötigte Dienste für die örtliche Kita an, stehen aber unter Rechtsextremismusverdacht. Will die Dorfgemeinschaft das? Das loten die Spielerinnen und Spieler aus. Beim Rollenspiel möchten sie nicht aufgenommen werden, eben weil einige auch Positionen vertreten, die ihnen außerhalb des Spiels eher fremd sind. Aber bei der Auswertung darf das Mikrofon dabei sein.
Der erste Schritt nach dem Planspiel ist immer der gleiche. Und zwar bitte ich euch, aus euren Rollen wieder rauszutreten und das zu machen, indem ihr euer Namensschild vor euch auf den Tisch legt und einen Meter wegrückt vom Tisch und wir uns nochmal hier so ein bisschen plenumsartig hinsetzen.
Also ich war die Severdinger Landfrau und ich war ganz froh über die Rolle. Es gab Teile, wo ich anknüpfen konnte, also dieses sich ausgeschlossen fühlen.
Ich fand's echt ganz schwer und ich bin froh, dass ich hier weg bin vom Tisch. Also aus der Rolle da.
Ich fand es total spannend, das zu sehen, auch wie das mit der praktischen Demokratie ist. Ansonsten, es hat total Spaß gemacht.
In Planspielen kommt man eigentlich fast immer zu irgendwie echten Lösungen. Sobald die Leute wirklich in so einem Spiel drin sind und sich in die Rollen reinversetzen, sind die Resultate, die dabei rauskommen, eigentlich welche, die sich zumindest in Teilen auch auf die Realität übertragen lassen.
Der Anspruch von Spielleiter Alexander Kuschel hat funktioniert, sagte Teilnehmerin Sabine Kavert-Casting.
Und was mir wirklich besonders gut gefallen hat, dass am Schluss die Lösung besser war als alles, was ich mir vorher hätte vorstellen können. Und dass es eben auch besser war als diese schlichte entweder oder.
Denn in ihrer Spielrunde wollten alle Akteure des fiktiven Dorfes eine gemeinnützige Catering-Firma gründen, bei der unter bestimmten Bedingungen sogar die rechten Landfrauen mitmachen dürfen.
Ich war zum Beispiel gestern in Workshops, die dann 80% der Zeit frontal abgelaufen sind. Und ich hier die Möglichkeit gesehen habe, mich selber auch einzubringen. Und das ist ja auch dann passiert. Es macht dann auch mehr Spaß natürlich, als sich immer nur was anzuhören. Und man kann auch mehr bei lernen.
Klingt so, als ob Sie ein bisschen enttäuscht waren, dass Sie in den Workshops ansonsten gar nicht so viel selber machen konnten.
Gestern war es so tatsächlich. Ich hatte einen belegt, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Und da verging die meiste Zeit mit im Vortrag. Also da kam ich für mich persönlich viel zu wenig vor.
Ich möchte selber vorkommen. Dieser Impuls treibt immer mehr Kirchentagsgäste an. Die großen Podien gibt es noch, natürlich. Und wenn Bundespräsident oder Bundeskanzlerin kommen, füllen sie sogar fast die riesige Westfalenhalle. Aber daneben wendet sich der Kirchentag gezielt kleineren Orten und anderen Veranstaltungsformen zu. Mit Erfolg, sagt Generalsekretärin Julia Helmke.
Wir haben viele bewährte und viele neue Formen von Partizipation ausprobiert. Und beides, sowohl die traditionellen, aber vor allem auch die innovativen Formate, sind gut, sehr gut aufgenommen worden.
Der Kirchentag lud zu Barcamps, sonst eigentlich eher bekannt aus der Netz- und Computerwelt, bei denen jede und jeder eigenes Wissen und eigene Fragen auf die Tagesordnung setzen kann. Diese Form hatte der Katholikentag in Münster letztes Jahr zum ersten Mal ausprobiert. Bei Genussvoll Glauben, biblisches Kaffee-Cupping, gab's Kaffeeverkostung und echtes Coffeeshop-Feeling, das Herz und Sinne entspannen soll fürs Gespräch über Bibelverse. Den biblisch hippen Kaffee gab's da, wo der Kirchentag seine Workshops konzentrierte, im sogenannten Workshop-Haus. Mehr als 160 Workshops in einem katholischen Gymnasium, ausgerechnet. Intensive Veranstaltungen waren das in relativ kleinen Gruppen, selten mehr als 30 Teilnehmende. Und fast alle völlig ausgebucht, sagt Philipp Hascher, der den Ablauf mitorganisiert.
Zuerst ging es sehr stark teilweise um christliche Themen. Wir hatten ein Herzensgebet zum Beispiel, das wäre sehr schnell weg. Wir hatten aber auch Veranstaltungen, die politischer Natur waren. Ging es um Umgang mit Antisemitismus, um Umgang mit populistischen Parolen und so weiter. Die Workshops waren sehr beliebt und waren dann sehr schnell vergriffen. Und dann konnten sich die Teilnehmer für andere Workshops entscheiden, was sie meistens auch getan haben, was zu so einer gleichmäßigen Auslastung im Endeffekt geführt hat.
Der Workshop, den ich mir eigentlich überlegt hatte, war schon überfüllt und dementsprechend habe ich mich jetzt für Herzensgebet und evangelischer Christusrosenkranz spontan entschieden und kann Ihnen noch gar nicht so recht sagen, was mich jetzt erwartet. Und das wird bestimmt gut, ich freue mich drauf.
Die Frau, die gleich etwas über den evangelischen Christusrosenkranz lernen wird, nimmt auf eine Art am Kirchentag teil, die immer beliebter wird. Nicht 4 Tage inklusive spartanisches Nachtquartier mit Isomatte im Klassenzimmer, sondern kurz, intensiv, konzentriert.
Weil ich heute nur diesen einen Tag hier bin als Tagesgast und das war sowas, wo ich nicht, oder ist hoffentlich was, wo ich nicht nur zuhöre, sondern auch aktiv teilnehmen kann. Da habe ich Lust drauf.
Ja, wir wollen den Text nur noch einmal nachklingen lassen und wollen ein Echo auf den Text geben.
Kirchentag ist manchmal auch, wenn Krähen krächzen und dabei 2 Veranstaltungen auf einmal möglich sind. Vom Hof schallt die Band, im Raum üben sich 20 Menschen in der sogenannten Lectio Divina. Konzentrierte Lektüre und Gespräch über einen kurzen Bibeltext, in dem Fall Psalm 23. In leichter Sprache, also einer vereinfachten Form. Und so kommen dann der ältere Pfarrer, das 11-jährige Mädchen und die Frau aus Brasilien, die gerade Deutsch lernt, tatsächlich miteinander ins Gespräch.
Ich habe frisches Wasser.
Gott lädt mich ein.
Es geht vor allem darum, die Leute zu ermutigen, nimm die Bibel, lies, lass dich von dem Wort Gottes berühren, nimm das mit in dein Leben und das eben auf ganz einfache Weise.
Sagt Workshopleiterin Bettina Wellmann. Natürlich bieten sich spirituelle Praktiken besonders für diese Art des Lernens an. Sie sind einfach, bezogen auf die jeweilige einzelne Person, aber brauchen trotzdem Anleitung, weil sie im Gemeindealltag meist nicht vorkommen. Genauso intensiv aber ist die Auseinandersetzung mit politischen Themen. In dem Workshop über den richtigen Umgang mit populistischen Parolen zum Beispiel wird engagiert, aber auch ermutigend debattiert. Jonas Kasting findet das sinnvoller als Vorträge in großen Hallen.
Ich war dort gestern und fand es jetzt nicht ganz so prickelnd. Und der Austausch hier ist für meine Gemeinde, für mich sehr viel wertvoller, weil ich hier im Kleinkreis selber erfahren kann, was ich selber tun kann. Und ich habe jetzt heute bei dem Workshop auch sehr viel mitgenommen, was ich auf jeden Fall versuchen werde, in meiner eigenen Gemeinde umzusetzen. Und davon denke ich, dass ich dort sehr viel lerne als bei den großen Podiumssitzungen.
Für den ökumenischen Kirchentag in 2 Jahren in Frankfurt sucht die Kirchentagsleitung also besser schon mal nach einer richtig großen Schule für noch mehr Workshops. Denn Do-it-yourself liegt auch bei Kirchentagsbesuchern schwer im Trend.
Ja, und dann mal schauen, was für neue Veranstaltungsformen den Veranstaltern des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt noch einfallen. Kirsten Dietrich hat sich angeschaut, wie das mit den Workshops bei diesem Kirchentag funktioniert hat. Die Band Calexico und der Singer-Songwriter Sam Beam alias Iron and Wine haben gerade ein gemeinsames Album rausgebracht. Years to Burn heißt es und davon ist hier der Titel Father Mountain. Auf Tour sind sie übrigens am 31.07. in Hamburg zu hören, im November dann auch noch in anderen deutschen Städten.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Kann Kirche Demokratie? So lautet der Titel eines neuen Buches von ARD-Journalisten Arndt Henze. Und der Untertitel, der macht dann gleich klar, um welche Kirche es geht. Wir Protestanten im Stresstest. Und das Wir, das ist da sehr ernst gemeint, denn Arndt Henze ist nicht nur selbst evangelischer Christ und studierter Theologe. Er ist auch Mitglied der Synode, also des Kirchenparlaments, sowohl auf der Bundesebene, der EKD, als auch in seiner Berliner Landeskirche. Beim Kirchentag wirkt er immer gern mit, auch diesmal wieder als Moderator verschiedener Veranstaltungen. Und jetzt ist er hier bei mir im Ü-Wagen. Herzlich willkommen, Herr Henze.
Hallo.
Herr Henze, wandeln wir doch mal Ihren Buchtitel einfach ein bisschen ab. Kann der Evangelische Kirchentag Demokratie? Wenn man die AfD fragt, dann sagt die, nee, unsere Politiker wurden hier nicht eingeladen. Das ist undemokratisch und das entspricht auch nicht dem Bild der Offenheit, das der Kirchentag so gern von sich vermittelt.
Über die AfD können wir ja später noch reden. Von denen lassen wir uns ja jetzt nicht die Themen diktieren. Das ist ja das Problem dieser Entscheidung möglicherweise gewesen. Aber natürlich kann der Kirchentag Demokratie und was wir gerade im Beitrag gehört haben, dieses Experimentieren mit neuen Formaten, mit Workshops, mit Planspielen, das ist ja nicht nur eine Bereicherung für den Kirchentag, das ist auch etwas, was wir in den Kommunen, in den Stadtteilen, in Orten dringend brauchen, um wieder so etwas von wie Bürgerbeteiligung auf ein neues Fundament zu bringen, dass da auch wieder Vertrauen entsteht, dass Politiker nicht gegen Zivilgesellschaft gegeneinander ausgespielt werden können, sondern dass man gemeinsam an Lösungen sucht. Das ist das eine, was enorm gelungen ist. Das andere ist, so 121.000 Menschen, das sind oft welche, die aus Orten kommen, wo sie sehr aktiv in der Zivilgesellschaft sind, aber sehr, sehr viel Gegenwind gespürt haben, sehr viel manchmal auch Anfeindung. Und hier haben sie gespürt, wir sind eine kritische Masse. Wir lassen den Verächtern der Demokratie und den Erzählern des Scheiterns nicht den öffentlichen Raum, sondern wir setzen hier auch ein Zeichen, dass wir Demokratie wollen. Und wenn die jetzt zurückgehen in ihre Orte, ich glaube, da ist eine enorme Ermutigung mitgenommen worden.
Aber ist das eine Streitkultur? Also Thomas de Maizière hat den Kirchentag mit einem Lagerfeuer verglichen und am Lagerfeuer fasst man sich eher unter und schunkelt zusammen, weil man so eng beieinander steht und sowieso alle einer Meinung ist. Ist der Kirchentag nicht eher das als wirklich eine Demokratiewerkstatt, wo gestritten wird?
Es ist erstmal eine Demokratie-Ermutigungswerkstatt und es hat sehr, sehr viele gute Foren gegeben. Ich habe selber einige miterlebt, wo mir Referenten vorher gesagt haben, also dass der oder die auf der Bühne ist, das gefällt mir aber gar nicht. Können wir das möglichst voneinander entzerren, dass wir nicht gemeinsam da sitzen? Und dann saßen die auf der Bühne und haben auf offener Bühne gesagt, Mensch, wir kannten uns bisher nur aus dem Internet. Da habe ich immer doof gefunden, was du oder sie schreiben. Jetzt, wo wir miteinander reden, merken wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten. Also solche Momente hat es gegeben, aber Sie haben recht. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir etwas mehr aus der Komfortzone noch rausgegangen sind. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Wenn wir über Demokratie verteidigen reden, dann ist es immer schön, wenn der Sportdirektor vom FC St. Pauli auf der Bühne ist. Ich mag den FC St. Pauli, aber es wäre doch viel spannender gewesen, den Fanbeauftragten von Dynamo Dresden da zu haben, der wirklich tatsächlich dahin geht, wo es weh tut. Und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Mut gewünscht.
Aber dass die AfD nicht dabei war, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, das war doch das Richtige?
Also an der Tatsache, dass es kein Interview gab, wo diese Frage nicht gestellt wird, zeigt sich ja bereits, dass die jetzt eine Präsenz auf dem Kirchentag hatten, die vielleicht kontraproduktiv war und das Gegenteil von dem war, was der Kirchentag eigentlich mit dem Beschluss erreichen wollte. Ich hätte es inhaltlich gesagt. Ich hätte gesagt, wir geben kein Podium für Menschenfeindlichkeit und für das Bestreiten von Problemen, über deren Lösung wir dringend reden müssen. Und dann kann man gucken, ob wir ein Podium zusammenkriegen, auf wen das zutrifft. Und wenn im Ergebnis dann kein AfD-Politiker sitzt, ist es nicht, weil es einen formalen Ausgrenzungsbeschluss gibt, sondern weil man sagt, wir fanden keinen, der etwa beim Klimawandel wirklich über Lösungen und das Erreichen des 1,5-Grad-Zieles reden wollte. Aber Beatrix von Storch, die glaubt, das läge an der Sonneneinstrahlung, mit der wollen wir natürlich nicht unsere Zeit verplempern. Menschen, die Probleme bestreiten, über deren Lösung wir reden wollen, sollen nicht unsere Zeit verplempern. Also ich hätte es inhaltlich gemacht und dann hätten wir diese etwas nervige Debatte hätten wir hinterher nicht gehabt.
Es ist ja trotzdem aber auch die Frage, ob man sich politisch nicht doch ziemlich nahe steht und einige Positionen, also jetzt ganz jenseits von der AfD, hier wenig Platz haben. Ich war bei einer Veranstaltung, wo der Historiker Andreas Röder, Veranstaltung hieß, was ist noch konservativ, was ist schon Rechtspopulismus, dem Publikum schon so ein bisschen vorgeworfen hat, parteiisch zu sein. Wir hören da mal rein.
Der Einwand von links lautet, wenn Konservative doch sowieso irgendwann akzeptieren, was Fortschrittliche schon viel früher gedacht haben, Wäre es dann nicht doch vielleicht einfacher, wenn die Konservativen diese linken Positionen gleich übernehmen würden? Ja, da applaudieren Sie. Ja, da applaudiert der Evangelische Kirchentag, aber ich sage Ihnen, dem liegt doch ein linker Kurzschluss zugrunde. Denn nicht alles, was neu ist und von links kommt, ist auch gut. Die Liste linker Irrtümer ist vielmehr lang.
Das würde wahrscheinlich auch kein Kirchentagsbesucher bestreiten, dass die Liste linker Irrtümer lang ist. Aber trotzdem dieser Vorwurf, ihr applaudiert bei linken Positionen und ich ja mit meiner konservativen Position bin auf ziemlich verlorenem Posten. Kann man das nachvollziehen?
Ich glaube, dieses Denken in links und rechts, das ist so 20. Jahrhundert. Ich kann mir kein Problemmoment vorstellen, wo sich diese alten Lager noch sinnvoll als Erklärungsmuster für verschiedene Positionen eignen. Gestern in der Veranstaltung, die ich moderiert habe, war der Kapitän einer Sea-Watch-Mission auf dem Podium, dem alle zugejubelt haben und der wirklich mit unglaublich viel Enthusiasmus von diesen Rettungsmissionen im Mittelmeer erzählt hat. Und ganz am Ende der Veranstaltung sagte übrigens, ich muss mich mal outen. Ich bin CDU-Mitglied. Und dann staunten erstmal alle. Und das war eine durch und durch konservative Grundhaltung zu sagen, es kann nicht sein, dass Menschen im Mittelmeer sterben. Und wenn das in links und rechts gedrängt wird, ich denke, dann verlieren wir das Verständnis dafür, worum es eigentlich geht. Also ich glaube, wir sollen wegkommen aus diesem Schubladendenken. Ich habe den Kirchentag als sehr, sehr offen, sehr zuhörbereit erlebt. Wie gesagt, es fehlt noch etwas, der Wille dahin zu gehen, wo es wehtut. Es ist toll, Publizisten zu hören, die haben natürlich das Gefühl geben, dass die sprechen das aus, was wir wollen. Aber ich hätte zum Beispiel gerne mal die Erfahrung der Lokalreporter von der Sächsischen Zeitung, die montags über Pegida berichten müssen und deren Kinder am Mittwoch möglicherweise auf dem Schulhof oder in der Kita damit in Folgen leben müssen. Das sind die Erfahrungen, wo die Demokratie verteidigt werden muss, wo Pressefreiheit verteidigt werden muss und sich dem auszusetzen und sagen, wie können wir diesen Journalisten oder Kommunalpolitikern, die in ähnlicher Situation sind wie der Bürgermeister Holstein oder Regierungspräsident Lübcke, wie können wir denen Unterstützung geben? Da hätte ich mir noch ein genaueres Hinsehen gewünscht.
Das wäre so auf dieser niedrigeren Ebene. Wenn man jetzt nochmal auf die Politprominenz guckt, es gibt ja auch Leute, die sagen, also dieser Kirchentag ist so nah an Bundespräsident, Bundeskanzlerin und wer da alles aufgetreten ist. Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie von der Kontinuität schreiben, die die Protestanten sehr lange zur Regierung hatten, angefangen beim Landeskirchenregiment über die Allianz von Thron und Altar bis hin zu den deutschen Christen, die den Nazis ja auch noch die passende Theologie geliefert haben. Verstehen Sie vor diesem Hintergrund, wenn Leute sagen, aber wir wollen eine Kirche, die nicht so nah an der herrschenden Politik ist, auch wenn das natürlich eine ganz andere Politik ist als bei den Nazis, darum geht es gar nicht, aber eine unabhängigere Kirche und einen unabhängigeren Kirchentag?
Also wir sollten diese Unterscheidung schon sehr genau festhalten, weil ja im Moment die AfD eine Kampagne fährt gegen die evangelische Kirche, wo sie sagt sozusagen, diese linksgrün versüffte Kirchenleitung heute ist in der direkten Kontinuität mit den deutschen Christen und mit der Kirche in der DDR, die mit der Diktatur verbündet waren. Also der entscheidende historische Bruch war, dass die Kirche endlich Demokratie gelernt hat. Sie hat es viel zu spät gelernt. Sie hat es auch erst nach dem Krieg viel zu spät gelernt. Also, dass wir eine Nähe zur Demokratie und zu demokratischen Akteuren haben, ist erstmal nicht falsch. Was ich richtig finde, ist, wir dürfen auf keinen Fall die kritische Distanz verlieren. Wir dürfen nicht einfach solche Gespräche sozusagen nur affirmativ führen. Aber das liegt auch an uns, wenn ich Moderator bin, so einer Veranstaltung, die kritischen Fragen zu stellen. Und jeder von uns kann doch so eine Situation auch nutzen, zu fragen, lieber Herr Außenminister, liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Frau Umweltministerin, wie sieht es denn an den und den Punkten tatsächlich mit der Umsetzung von dem aus, was ihr entweder auf Kirchentagen versprecht oder möglicherweise sogar im Koalitionsvertrag stehen habt?
Nun gibt es auch Leute in der Kirche, die sagen, ja, mit dieser ganzen Politik wollen wir eigentlich gar nicht als Kirche so viel zu tun haben. Kirche sollte sich auf das religiöse Kerngeschäft konzentrieren und die Politik, das ist ein anderer Bereich. Was entgegnen Sie denen?
Wenn es eine Fixierung auf Politik ist, würde ich sagen, dann sind wir schon in der Engführung. Mir geht es darum, dass die Kirche niemals den Kontakt zur Realität verlieren kann. Die Realität umfasst alles von dem, was ich als einzelner Mensch, als Mensch in meinen sozialen Beziehungen, in meiner Familie, im sozialen Nahbereich, also das, was wir erleben im Alltag, bis hin zu dem auch, was uns existenziell als Gesellschaft oder auch als Welt bedroht umfasst. Und da brauchen wir einerseits eine Realitätstauglichkeit. Also ich halte überhaupt nichts davon, wenn Pfarrer uns sonntags die Tagesthemenkommentare der letzten Woche zusammenfassen. Denn das ist irgendwo sozusagen Second-Hand-Wissen. Da ist dann der Pfarrer nicht klüger als die Gemeinde und dafür soll man keine 15 Minuten darüber deren Lebenszeit verplempern. Aber das in den Horizont der Liebe Gottes zu stellen und zu sagen, es gibt keinen Bereich unserer Wirklichkeit, der sich nicht der Frage nach dem Horizont der Liebe Gottes stellen lassen muss und daraus entsteht eine kritische Kraft, eine ermutigende Kraft, aber auch eine realitätstaugliche Kraft.
Sie verteidigen ja auch durchaus das Genre der politischen Predigt. Sie nennen das eine Ressource der Demokratie. Aber wenn ich jetzt hier so höre, die in den Horizont der Liebe Gottes stellen, das kann ja auch wahnsinnig floskelhaft werden. Also dann erzähle ich eben erstmal den Tagesthemenkommentar und danach packe ich dann noch ein bisschen Liebe Gottes und die Jesuskurve rein und dann habe ich meine Predigt. Das meinen Sie aber nicht, oder?
Um Gottes Willen. Nein, das ist ja genau das, was ich habe hunderte von Predigten gelesen, teilweise vom Einschlafen. Das war genau.
Wie haben Sie zum Einschlafen gebracht?
Andere zählen Schäfchen, ich habe Predigten gelesen. Nein, das war oft dieses Schematische. Da wird irgendwie ein völlig reduziertes, manchmal auch teilweise faktenfreies Verständnis von Politik da irgendwo abgeliefert. Und an anderer Stelle wurde dann das liebe Jesulein bemüht. Das braucht kein Mensch. Aber dass, wenn ich am Sonntag einer Predigt zuhöre, das Gefühl habe, da kommt all das zum Klingen, da wird all das aufgenommen, was mich bewegt, was mich beschäftigt, was mich unruhig macht. Und das wird in der Tat aber in eine Perspektive, die nicht eben den Erzählern des Scheiterns das Feld überlässt, denen die sagen, hat eh alles keinen Sinn oder siehst du mal, es geht eh den Bach runter, die Demokratie, Europa, die Integration geht den Bach runter, sondern das Miterzählen an einer neuen Geschichte des Gelingens. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Predigt. Wir sind der Demokratie das Miterzählen an der Geschichte des Gelingens schuldig. Wir erzählen viel zu wenig Erfolgsgeschichten. Wenn ich mir die Gemeinden angucke, die 2015 Fantastisches geleistet haben bei der Aufnahme Geflüchtete. Schauen Sie sich mal die Homepages der Gemeinden an. Welche Gemeinde erzählt diese Erfolgsgeschichte so, dass sie sich auch widerständig erweist gegen diejenigen, die das Narrativ geschaffen haben, 2015 war die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben da Terrain freigegeben und die Verächter der Demokratie haben dieses Terrain besetzt. Also müssen wir es zurückerobern.
Es gab ja hier auch einen Pavillon der guten Nachrichten. Da ging es nicht nur um die christliche Botschaft, die ja gerne als gute Nachricht bezeichnet wird, sondern da gab es dann auch Zahlen über Fortschritte im Kampf gegen Armut und so weiter. Ist da aber nicht doch auch ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann damit tröstet? Ja, ja, also relativ gesehen wurde die extreme Armut auf der Welt bekämpft, hat abgenommen. So habe ich zum Beispiel da eine gute Nachricht gefunden, was das in realen Zahlen bedeutet, dass nämlich wahrscheinlich heutzutage viel mehr Leute unter dem Existenzminimum leben, weil die Weltbevölkerung größer ist. Das stand dann da nicht. Also läuft man nicht ganz schnell Gefahr, wenn man so eine gute Nachricht und wir ermutigen uns jetzt mal alle Stimmung verbreitet, dass man dann auch ein bisschen nicht genau genug hinschaut?
Das ist ja gerade mein Appell, genau hinschauen. Und zum genauen Hinschauen gehört die vielen, vielen tausend Erfolgsgeschichten. Das sind kleine, wo etwas gelungen ist, weiterzuhelfen. Ich will es an einem Beispiel machen. Die evangelische Kirche hat eine großartige Leistung gebracht, als sie Ende 2017, als die Arbeitsplätze in Görlitz bei Siemens auf dem Spiel stand, am ersten Tag gesagt hat, als die Nachricht kam, wir stellen uns an die Seite des Betriebsrates. Und dann haben die über 4 Monate mit dem Betriebsrat zusammen die Weihnachtsgottesdienste am Werkstor gemacht, die Demonstration der Gewerkschaft mit 7000 Leuten. Als dann bei der Demonstration eine AfD-Fahne hochgehalten wurde, haben sie von der Bühne gesagt, nehmt die mal bitte ein, wir wollen das hier nicht so haben. Die AfD hat eine eigene Kundgebung gemacht mit 1000 Leuten. Das heißt, da wurde gar nicht erst ein Vakuum zugelassen, was da von anderen gefüllt werden kann. Wir wissen alle, der Kampf war erfolgreich, die Arbeitsplätze sind gesichert worden, der Kontakt ist geblieben. Aber das ist beide Menschen sein, in der Realität der Menschen sein, sich nicht aufdrängen, aber nicht, wie an anderen Orten gleichzeitig passiert ist, gar nicht mitkriegen, dass etwa in Südniedersachsen zur gleichen Zeit wie in Görlitz auch 200 Arbeitsplätze beim wichtigsten Arbeitgeber gekappt wurden. Und gleichzeitig fanden im Gottesdienst und mit 18 Gottesdienstbesuchern die ganz normalen Gottesdienste statt. Habe ich angerufen und gesagt, wo war das denn? Warum habt ihr das nicht mitgemacht? Wo wart ihr denn bei den Menschen da und ihren Familien? Ja, uns hat keiner gefragt, dass wir mitmachen sollen. Frage, warum gelang es nicht, dass diese Erfolgsgeschichte aus Görlitz im Ort in Südniedersachsen angekommen ist? Also das Weitererzählen von dem, was gelingt, gehört zur Erfolgsgeschichte der Demokratie dazu.
Und dazu kann dann vielleicht doch der Kirchentag auch ein bisschen beitragen.
Wenn es dazu einlädt, ja.
Das war eine Einschätzung von Arndt Henze, Journalist, Autor des Buches Kann Kirche Demokratie? Wir Protestanten im Stresstest. Es ist erschienen beim Herde Verlag. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die katholische Kirche ist seit einigen Jahren und bis heute noch ziemlich mit der Aufarbeitung von sexueller Gewalt durch Priester befasst. Seitens der evangelischen Kirche ist das nicht so ein großes Thema. Dabei wurden auch hier schon zahlreiche Fälle bekannt. Betroffene kritisieren die zögerliche Aufarbeitung. Auch beim Kirchentag hier in Dortmund war das Thema nicht besonders prominent vertreten. Es gab eine einzige Großveranstaltung dazu und so ein paar vereinzelte Workshops, die thematisierten dann aber eher Missbrauch im Sport oder im öffentlichen Dienst. Burkhard Schäfers über ein Thema, bei dem es auch viel um Missbrauch von Vertrauen geht. Und Vertrauen war ja immerhin das Leitwort dieses Kirchentags.
Vor 9 Jahren brachten Betroffene den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche ans Licht. Vor nicht einmal einem Jahr beschäftigte sich die evangelische Kirche erstmals etwas prominenter mit sexualisierter Gewalt in ihren Reihen. Bei der EKD-Synode in Würzburg im Herbst 2018. Viel zu spät, bagatellisierend, tabubehaftet, kritisieren Betroffene bei einer Veranstaltung zum Thema Missbrauch auf dem evangelischen Kirchentag. Kerstin Klaus wurde als Jugendliche über Jahre hinweg von einem evangelischen Pfarrer missbraucht. Die Kirchenspitze habe solche Fälle zu lange ignoriert, auch der EKD-Ratsvorsitzende.
Natürlich sehe ich auch, dass Herr Bedford-Strom sagt, Null Toleranz mit Tätern und Mitwissern. Gleichzeitig kritisiere ich, dass Herr Bedford-Strom diese Aussagen sehr spät getroffen hat. Sie kamen zur Synode 2018. Sie hätten in meinen Augen viel, viel früher fallen müssen. Und hier muss man auch immer wieder nachfragen, wie unterstützen Sie denn?
Lange hieß es unter Protestanten hinter vorgehaltener Hand, Missbrauch, das ist vor allem ein Problem der katholischen Kirche. Ein Trugschluss. Auch im evangelischen Raum sind seit den 50er Jahren mehrere hundert Fälle belegt, auch wenn es hier keinen Zölibat für Pfarrer gibt und die Sexualmoral insgesamt liberaler scheint. Die Betroffene Kerstin Klaus berichtet, wie zögerlich ihr eigener Fall in der Bayerischen Landeskirche aufgearbeitet wird. Die Bürokratie verweise von A nach B, es fehle an Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen. Das sagen auch andere Betroffene.
Die evangelische Kirche hat aus meiner Sicht Nachholbedarf. Die katholische Kirche steht seit 2010 massiv unter Druck. Das sind Erfahrungsprozesse der katholischen Kirche, die schon gelaufen sind. Adäquate Sprache, ähnliches Umgang mit Betroffenen. Da gibt es im Bereich der evangelischen Kirche im Moment noch sehr viel Improvisation, wo im katholischen Bereich tatsächlich schon klarere Strukturen auch der Beteiligung, der Partizipation gelungen sind.
Die EKD hat sich lange weggeduckt, gesteht der frühere Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider.
Ich frage mich natürlich selber auch immer, was hast du falsch gemacht? Keine Frage, ich war da nicht der Held, wenn man in dem leitenden Organ zusammensitzt. Dann war schon immer der Ton, Leute, glaubt nicht, dass das nur ein katholisches Problem ist. Das ist auch unser Problem. Aber ich muss sagen, mit so einem Unterton, also bei der Sexualmoral bei den Katholiken ist ja auch kein Wunder. Wir haben uns durchaus bemüht, aber in mancher Hinsicht war es einfach auch armselig.
Die evangelische Kirche sei von unten nach oben organisiert. Da gehe es eben langsam voran, rechtfertigt Nikolaus Schneider. Kerstin Klaus hält dagegen.
Von unten nach oben, Sie könnten die gleiche Antwort, Herr Schneider, nicht geben, ginge es um Brandschutz, weil dann gibt es klare Regeln und dann muss man A, B, C einhalten. Wenn ich Schutzkonzepte, Schutzprozesse im Sinne von Brandschutzkonzepten sehe, dann müssen Verbindlichkeiten eingehalten werden. Und ja, dann ist man darüber tatsächlich auch als Gemeinde rechenschaftspflichtig.
Jetzt wollen es die Protestanten besser machen, zumindest einige. Die sexualisierte Gewalt in den eigenen Reihen soll nicht länger verschwiegen werden. Beim Gottesdienst, der den Kirchentag eröffnet, ist der Missbrauch Thema.
Du bist ein Pastor, du bist ein Soldat. Ich habe dir vertraut, du hast mein Vertrauen missbraucht.
Aber es bleiben blinde Flecken. Der Reformpädagoge Gerold Becker, Haupttäter an der Odenwaldschule, war in den 70er bis 90er Jahren Stammgast auf Kirchentagen und einige Zeit Mitglied in dessen Präsidium. Wir werden die Rolle Beckers recherchieren, lassen die Veranstalter recht allgemein verlauten. Auffällig auch, dass auf dem Kirchentagspodium zu sexualisierter Gewalt laut gedrucktem Programm ursprünglich kein Gespräch mit Betroffenen vorgesehen war. Es sollte nur über sie gesprochen werden, bestätigt Kerstin Klaus. Sie sei erst nach Drucklegung des Programms angefragt worden.
Es verstehen nicht alle von vornherein, dass es diesen Austausch im Miteinander Betroffener, Kirchenvertreter und so weiter braucht. Und da hat Kirsten Fers ganz deutlich gesagt, ohne Betroffene kann das nicht funktionieren.
Kirsten Fers, die Hamburger Bischöfin, ist Beauftragte der EKD für den Schutz vor sexualisierter Gewalt. Sie geht mit ihrer Kirche hart ins Gericht und sagt auf dem Kirchentagspodium, in der evangelischen Kirche gibt es Risikofaktoren, die Missbrauch begünstigen.
Das nette Vereinsstrukturelle, das ist, glaube ich, ein Thema und das sagt,
dass gerade die Kontrollfunktionen deshalb nicht funktionieren, weil die Leute oft eben in ihren Verantwortlichkeiten nicht klar sind. Das andere ist, es gibt auch gerade im Kontext derer, die tätig sind, ehren- wie hauptamtlich, so etwas Verschwiemeltes, was schnell so ein Schweigekonsortium herstellt.
Und der Vertrauensvorschuss, den evangelische Pfarrer bekommen, ist weiterhin groß, was Täter ausnutzen können. Vor einigen Monaten beschloss die EKD-Synode einen sogenannten Handlungsplan. Im Juli eröffnet die Kirche eine unabhängige, zentrale Anlaufstelle. Die Betroffenen sind allerdings verhalten, ob die Leitenden in der evangelischen Kirche den beschworenen Mentalitätswandel tatsächlich vollziehen, sagt Detlef Zander vom Netzwerk Betroffenenforum.
Wer kontrolliert es von der Evangelischen Kirche Deutschland, ob Prävention überhaupt gemacht wird? Diese netten oder süße Vereinstruktur, die die EKD nun mal hat, ich habe immer so das Gefühl, man liebt sich so und wir duzen uns alle. Also in diesem Kontext wünsche ich mir einfach, dass von ganz oben die Strukturen geändert werden. Sonst ist diese ganze Präventionsgeschichte, die wir immer diskutieren, nur eine sogenannte Alibi-Funktion.
Zander hat zumindest Bischöfin Fehrs auf seiner Seite. Natürlich seien Konzepte nötig, um sexualisierter Gewalt vorzubeugen, sagt die Missbrauchsbeauftragte.
Aber viel entscheidender ist, dass wir von der Leitungsebene an diese Tabuisierung aufbrechen. Dass wir von der Leitungsebene an bis in die Kirchengemeinde, bis in die Einrichtung begriffen haben, was es bedeutet für Menschen, wenn Grenzen verletzt werden. Das ist mehr als ein 10-Punkte-Plan, es ist eine Haltungsfrage. Raus aus der Tabuisierung.
Es geht also darum, an vielen Orten Mentalitäten und Strukturen zu verändern. Die evangelische Kirche steht vor einer schweren, langwierigen Aufgabe.
Und auch der evangelische Kirchentag wird da seinen Teil beitragen müssen, Burkhard Schäfers berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Der Kirchentag, der hat ja durchaus etwas von einem Wanderzirkus. Alle 2 Jahre schlägt er, genauso wie der Katholikentag, seine Zelte in einer anderen Stadt auf. Und diese Stadt, die gerät dann je nach Größe mehr oder weniger in Ausnahmezustand. Messehallen und andere Veranstaltungsorte sind dauerbesetzt, öffentliche Verkehrsmittel überfüllt, in den Fußgängerzonen erklingen plötzlich religiöse Lieder und überall sind diese Menschen mit ihren bunten Schals mehr oder weniger hektisch auf dem Weg zur nächsten Veranstaltung. Das Ganze wird noch von der öffentlichen Hand gefördert. Der Bund hat dieses Mal 500.000 Euro gezahlt, in das Land NRW 4,5 Millionen und die Stadt Dortmund immerhin 2,8 Millionen Euro. Da stellt sich doch die Frage, was haben die Einwohner davon? Das will ich jetzt besprechen mit Sarah Lejmi und Ali Shirin. Sie kommen beide vom Jugendforum Nordstadt. Der Sozialwissenschaftler Ali Shirin hat dieses Projekt zur Partizipation Jugendlicher mitgegründet und die Abiturientin Sarah Lejmi ist dort Jugendsprecherin. Schön, dass Sie beide jetzt hier bei mir im Ü-Wagen sind. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallo.
Fangen wir mal von hinten an. Frau Lejmi, sind Sie froh, wenn heute Abend dann wieder Normalität einkehrt und die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kirchentags abgefahren sind, die Zelte und so weiter dann irgendwann abgebaut sind? Oder hat Sie das in Ihrem Alltag gar nicht beeinträchtigt?
Eigentlich schon. Also man merkt das schon, die letzten Tage waren schon sehr überragend, ne? Von der überfüllten Stadt bis zur überfüllten Parks und Messehallen. Also man merkt das schon, wenn man ständig mit den Verkehrssachen halt unterwegs ist, ne? Also Busse und Bahnen sind ständig überfüllt, kommen auch gar nicht mehr regelmäßig wie immer. Also man ist schon einerseits schon sehr froh, wenn das alles ein Ende hat. Ne?
Herr Shirin, ich habe schon von den Menschen mit ihren grünen Schals gesprochen, die hier unterwegs sind, aber nicht alle tragen Schals und trotzdem habe ich den Eindruck, man merkt den Leuten an, ob sie jetzt gerade zum Kirchentag in Dortmund sind oder aus anderen Gründen. Ist das für Sie auch so die Wahrnehmung, das ist alles ein bestimmtes Milieu, die haben alle so einen gewissen Bildungsgrad, Wohlstand und so weiter? Wie ist da Ihr Eindruck von außen?
Schwer zu sagen, aber auf jeden Fall sind die aufgefallen, weil sie sehr langsam durch die Gegend flanierten. Sie haben viele Fotos geschossen und haben natürlich auch in Gruppen viele Lokale dann auch aufgesucht und nett gegessen. Aber man könnte sagen, das ist eine sehr homogene Gruppe, weil wir gestern auch eine Veranstaltung hatten über die Geschichte der Hip-Hop-Kultur. Und da habe ich ja gemerkt eben, dass es doch eine homogene Gruppe ist.
Und können Sie die mal so ein bisschen beschreiben?
Auf jeden Fall interessiert, weiß, wie man so schön sagt, denke ich mal auch viele aus sogenannten Mittelschichtsfamilien.
Und im Durchschnitt wahrscheinlich auch eher älter, aber zu der Hip-Hop-Veranstaltung sind dann wahrscheinlich eher die Jüngeren gekommen.
Ich glaube, gestern war die Veranstaltung, wo viele jüngere Leute dabei waren.
Also durch diese Veranstaltung, wo Sie das Video zu Ihrem Projekt, Wer, wenn nicht wir, vorgestellt haben, waren Sie so ein bisschen beteiligt. Aber Frau Leschmi, hätten Sie sich gewünscht, dass der Kirchentag noch stärker auf Ihr Jugendforum zukommt, Sie anspricht, irgendwas zusammen zu machen? Ich meine, wir haben vorher über den Kirchentag als Demokratiewerkstatt gesprochen. Da wären Sie mit Ihrem Jugendforum ja auch ganz gut, also hätten gut was beitragen können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte mir schon gerne gewünscht, dass Sie auf uns zukommen würden und wir halt natürlich auch was beigetragen hätten, natürlich, weil wir sind schon eine sehr offene Gruppe, die wirklich auch alle willkommen heißen, sei es also eigentlich alle Religionen, ne, sozusagen.
Und umgekehrt, wie viel haben Sie denn inhaltlich vom Kirchentag wahrgenommen? Sind Sie irgendwo hingegangen oder haben in Ihrem Umfeld die Leute gesagt, ach guck mal, ich habe mitgekriegt, da ist ein Konzert oder eine Veranstaltung, das gucke ich mir mal an?
Eher weniger. Man merkt schon draußen, wenn die Leute halt ständig unterwegs sind, zu Veranstaltungen rennen oder nicht, ständig auf ihren Plänen gucken, weil die wirklich schon nie in Dortmund waren, also zum Teil natürlich. Und dass die ja öffentlich alle, ne, unter Druck ein bisschen sind, dass die da hin und her laufen, wir kennen sich hier gar nicht aus und so. Man merkt das schon, ne? Also als Dortmunderin.
Aber Sie haben eben jetzt selbst als Dortmunderin davon nicht profitiert im Grunde.
Eher weniger.
Und Herr Schirin, wenn wir uns diese Zahlen nochmal vor Augen führen, 2,8 Millionen Euro aus dem Stadthaushalt, der glaube ich nicht so prächtig ist insgesamt. Was sagen Sie dazu? Ist das richtig, dass das die öffentliche Hand fordert? Das Argument heißt ja immer, es werden auch andere Kulturveranstaltungen gefördert und die Stadt hat auch was davon. Würden Sie dem zustimmen?
Also ich vertraue unseren Politikern und Politiker, wenn sie sagen, der Kirchentag bringt unserer Stadt auf jeden Fall etwas und wenn die Stadt Rat dafür sich entschieden hat, dann denke ich, ist das richtig. Aber da könnte man noch lange darüber diskutieren, ob sinnvoll oder nicht, weil wir haben auch viele andere Akteure, Vereine, die auch dieses Geld gut gebrauchen könnten.
Also da hätten Sie vielleicht gerne ein bisschen mitgeredet, wo das Geld noch hingehen kann.
Ja, wenn man auf unsere Stimme gehört hätte, hätten wir gerne natürlich unseren Senf dazu gegeben.
Frau Leschmi, hier sind ja auch sehr viele Politiker und Politikerinnen aufgetreten, Bundeskanzlerin, Bundespräsident und so weiter. Finden Sie das gut? Also die kommen ja auch durchaus mit dem Anspruch, sie reden da jetzt mit der Gesellschaft, aber wir haben gerade gehört, die Gesellschaft ist vielleicht doch ein ganz bestimmtes Publikum. Oder sagen Sie, ach, eigentlich wäre es besser, die würden mal zu so einem Fest kommen, was Borussia Dortmund ausrichtet, denn da wäre irgendwie die Mischung der Leute eine ganz andere.
Ja, wieso nicht? Also ich hätte mir schon gerne auch gewünscht, dass sie so eine andere Sache, also eine andere Gruppe von Menschen halt kennengelernt hätten, weil die vielleicht auch etwas andere Sichtweise haben von diesem Kirchentag. Vielleicht, also ich finde schon, dass der Kirchentag schon sehr viel bewirkt hat, zum Teil auch was die Umwelt angeht, ne? Schon sehr viele Veranstaltungen habe ich auch mitbekommen und ja, wieso nicht, ne? Wäre schon besser gewesen, ne?
Und das Thema Religion. Sie selbst sind Muslimin und haben in Ihrem Jugendforum auch mal ein Fastenbrechen zum Ramadan organisiert. Ja. Hier beim Kirchentag gibt es auch viele Veranstaltungen zum interreligiösen Dialog. Finden Sie das wichtig? Finden Sie, das könnte man auch hier in der Stadt übernehmen oder in Ihrem Jugendforum übernehmen? Kann das eine Inspiration sein vielleicht sogar?
Ja, auf jeden Fall zum Teil schon. Man hätte schon auch was mit den muslimischen Leuten machen können, weil wir schon sehr viele, also hier in Dortmund, vor allem in der Nordstadt, sind ja schon sehr viele muslimische Leute, die da schon seit von längeren Jahren halt schon leben und hier vielleicht auch schon gerne sowas gemacht hätten, weil man kommt das schon mit dem Fernsehen, wird das schon sehr viel ausgestrahlt, was den deutschen Kirchentag angeht und ja, wieso nicht?
Also es gab natürlich auch Muslime auf den Veranstaltungen, aber es waren nicht unbedingt Dortmunder Muslime und nicht unbedingt aus der Nordstadt, sondern es sind eher eben auch Leute, die zu diesem Wanderzirkus so ein bisschen dazugehören und in jede Stadt fahren, weil sie eben als prominente muslimische Theologen bekannt sind. Aber Sie hätten auch gern gehabt, dass einfach mal die Nachbarin, die gerne in die Moschee geht, auch mal beim Kirchentag eingeladen ist und
klar,
sich da
äußern kann. Wieso nicht? Ja, klar. Ja.
Und diese Vorstellung, eben nicht einen Kirchentag, sondern einen Moscheetag mal zu machen, also dass von muslimischer Seite sowas organisiert wird, vielleicht nicht ganz in der Größenordnung, da hat der Kirchentag jetzt auch 70 Jahre dafür geübt, aber überhaupt mal sowas zu machen, wie finden Sie das?
Ich würde die Idee auf jeden Fall gut finden, dass wir alle uns mit ihren ganzen Ideen halt einbringen, auch was zu beitragen, ne, sei es jetzt für die Umwelt oder anderen politischen Themen, die auch sehr wichtig sind, weil Muslime sind ja auch Menschen, die in Deutschland leben, auch ihren Beitrag dazu geben können.
Und vielleicht auch gerne über Demokratie und Teilhabe und so weiter mitreden würden.
Auf jeden Fall. Ja.
Und Herr Schirin, wenn jetzt, das ist meistens nicht der Fall, dass in 4 Jahren die nächste Veranstaltung wieder in der gleichen Stadt ist, aber wenn dem so wäre oder wenn Sie jetzt in Kontakt wären mit einer Jugendinitiative in Frankfurt, was würden Sie nach der Erfahrung jetzt sagen, beim nächsten Kirchentag, guckt mal, dass ihr eure Jugendlichen da irgendwohin mitnehmt, das sind spannende Veranstaltungen, oder guckt mal von vornherein, dass ihr da irgendwie beteiligt werdet, oder was wäre so Ihre persönliche Konsequenz aus diesem Kirchentag in Dortmund, der doch so ein bisschen an Ihrem Publikum vorbeigerauscht ist, ist mein Eindruck.
Mein Rat an die Organisatoren wäre, in Frankfurt auch wirklich die Nachbarschaft mit einzubeziehen. Also die einfachen Otto-Normalverbraucher mit einzubeziehen. Das wäre vielleicht mein Rat, weil dann könnte man wirklich sagen, dass diese große Veranstaltung kommt auch bei den Menschen an und sie werden sie auch mitbeteiligt und ihnen wird auch zugehört. Das wäre mein Rat.
Das war jetzt der Appell an die Organisatoren des nächsten Kirchentags. Auch ein Appell an ein Jugendforum Frankfurt, falls es das gibt?
Man könnte sagen, wartet nicht, bis sie euch aufrufen mitzumachen, sondern geht auf die Organisatoren zu und das könnte man bei uns ja kritisieren, dass wir uns ja nicht direkt an die gewandt haben.
Frau Nesmi? Auch ein kleiner Rat von mir, einfach sich selber zu motivieren, dass man auch wirklich als Jugendlicher merkt, man ist halt die nächste Generation und die Generation, die wirklich was für die Zukunft schaffen könnte, deswegen auch was dafür macht. Ne, zum Beispiel Fridays for Future ist ja schon ein sehr großes Projekt jetzt langsam geworden und dass man auch mit sowas vorankommen könnte.
Und sowas dann vielleicht auch in so ein Forum wie einen Kirchentag reinträgt. Ja,
auf jeden Fall.
Vielen Dank, Sarah Leschmi und Ali Schirin vom Dortmunder Jugendforum Nordstadt. Und damit geht diese Religionensendung zu Ende. Sie können einiges nachhören oder auch nachlesen auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de/religion. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.